D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Einen Astronauten, Pfarrer und Günther Oettinger haben wir heute für euch. Das ist nicht der Anfang eines guten Witzes, treffen sich drei Menschen, nee. Zum Lachen gibt's ja nicht so arg viel. Wir haben Matthias Maurer heute in der Sendung. Er ist der neue deutsche Astronaut bei der ESA. Und er will unbedingt zum Mond, was es da oben gibt und warum man da so heiß drauf ist, wird er uns erklären. EU-Kommissar Günther Oettinger, der will unbedingt, dass wir denken, die EU, die ist sowas von toll. Europe first or second or maybe nothing. Ja, das wird er uns auch erklären, was mit der EU los ist. Und ein Pfarrer hat einen neuen Job für uns. Am Berg, abgelegen, in Ruhe, ganz allein, bisschen Downshifting am Hang in Österreich. Verena von Kaltz, wäre das was für dich, sag mal?
Ich habe diese Bilder gesehen von dieser wirklich wunderbaren Einsiedelei, wird es, glaube ich, genannt, am Fels gebaut. Ich glaube, ich müsste jeden Morgen, nicht mich erbrechen, aber ich hätte, glaube ich, auf jeden Fall...
Ist jetzt zu wenig los?
Nein, Übelkeit, weil das so steil runtergeht.
Ach so, deshalb. Ja, natürlich. Aber dafür hast du natürlich eine Tipptopp-Sicht. Klären wir auch, wer sich da bewerben kann und was es dort alles gibt. Alles heute in der Redaktionskonferenz. Thilo Jahn ist mein Name. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Matthias Maurer. Den Namen sollten wir uns merken. Matthias Maurer ist der zweite Astronaut nach Alexander Gerst, momentan bei der ESA. Matthias Maurer, 46 Jahre alt, aus St. Wendel, Saarland, hat vor ein paar Jahren Tagesschau im Ersten geschaut und mitbekommen, die Europäische Weltraumorganisation, die sucht gerade Astronauten. Daraufhin hat er sich beworben und heute wurde er offiziell in Darmstadt beim ESA-Kontrollzentrum vorgestellt als der neue Astronaut. Kurz danach habe ich mit ihm sprechen können. Es gibt momentan für ihn leider noch keine Weltraummission. Er trainiert deshalb sehr fleißig. Ich wollte wissen, wie dieser Bereitschaftszustand für ihn eigentlich ist.
Also die ESA hat sehr viele Astronauten, die trainieren. Wir haben einen Pool und aus diesem Pool kann dann der Generaldirektor einen Astronauten auswählen und für eine Mission benennen. Und jeder in diesem Pool ist sozusagen gleich qualifiziert. Also mein Leben wird jetzt so aussehen, dass ich möglichst viel Training absolviere. Das nächste Training, was ich machen werde, ist Weltraumspaziergang zu üben. Das ist dann ein Unterwassertraining, was bei uns in Köln stattfinden wird.
Ah, das heißt, Sie müssen eigentlich aber auch permanent Ihren Körper und Ihr Körpergewicht dann im Trainingszustand halten, weil es könnte theoretisch losgehen?
Sicher. Also man muss natürlich Sport betreiben, man muss fit sein. Und der Generaldirektor der ESA hat eben ja gesagt, von ihm aus könnte es am Montag losgehen und ich will ihm da nicht widersprechen.
Das geht wirklich so fix dann, oder wie? Die rufen dann an und sagen, es könnte in 3 Tagen noch passieren?
Nee, also ich glaube, das war jetzt eher scherzhaft gemeint. Okay. Die Flüge, die sind eigentlich recht gut planbar. Wir haben in diesem Jahr, jetzt gerade ja Thomas Pesquet auf der ISS, ist unser französischer Kollege. Dann später im Jahr startet Paolo Nespoli zu seinem dritten Raumflug. 2018 ist dann Alexander Gerst auf seinem zweiten Raumflug. Und auch zum ersten Mal wird er dann Kommandant auf der ISS. Mhm.
Was würden Sie sich denn wünschen, Herr Maurer, als erste Mission?
Also Hauptsache, es geht in den Weltraum. Das ist natürlich ganz wichtig für mich. Wünsche, ob es jetzt zur ISS geht oder zu einem sonstigen Ziel, wäre da purer Luxus. Mhm. Aber wenn ich auswählen dürfte, wäre natürlich der Mond höchste Priorität.
Warum ist der so spannend für Sie?
Ich finde den Mond deshalb spannend, weil wir noch so viel auf dem Mond lernen können, was wichtig ist auch für das Leben auf der Erde. Wir können auf dem Mond zum Beispiel Astronomie betreiben, die wir auf der Erde nicht machen können. Gewisse Bandbreiten der Strahlung werden ja von der Atmosphäre absorbiert. Wir können auf dem Mond Proben sammeln und besser verstehen, wie das Sonnensystem entstanden ist. Und diese Informationen brauchen die Wissenschaftler, um ihre Modelle zu entwickeln, um vorherzusagen, wo im Universum nochmal Leben zu erwarten ist, wo man Planeten finden könnte.
Jetzt sagen Wissenschaftler auch, der Mond eignet sich auch so als kleine Zwischenstufe auf dem Weg dann zum Mars, die Raumfahrt zum Mars. Werden Sie vielleicht der erste Deutsche, der auf dem Mars dann ist?
Sie sagen das richtig. Also der Mond sollte eine Zwischenstufe sein auf dem Weg zum Mars. Das machen wir deshalb, weil der Mond optimal geeignet ist, um die ganze Technologie zu entwickeln, die wir brauchen, um zum Mars zu fliegen. Wir haben jetzt zwei Optionen. Wir können einmal zum Mars fliegen und alles mitnehmen, was wir brauchen. Das wird aber dann unbezahlbar teuer. Oder wir fliegen zum Mars und lernen oder wissen, wie man das Material, was wir auf dem Mars finden, nutzen können, nutzen können, um Energie zu erzeugen, um Wasser zu erzeugen, um Luft zu erzeugen. Wir wollen aber nicht zum Mars fliegen und erst dort herausfinden, oh, die Technologie funktioniert ja gar nicht, sondern das können wir auf dem Mond machen. Der ist dafür hervorragend geeignet. In 2 bis 3 Tagen ist man auf dem Mond, nach 2 bis 3 Tagen Reisezeit. Wenn es dann schief gehen sollte auf dem Mond, kann man auch wieder zurückfliegen zur Erde. Auf dem Mars kann man sich in solchen Fehlern nicht erlauben.
Das hört sich alles ein bisschen langwierig an. Ich denke mal auch, die Raumfahrt wird jetzt nicht in den nächsten Jahren zum Mars aufbrechen. Sie sind 46 Jahre. Meinen Sie, Sie erleben das noch mit? Steigen Sie in ein Raumschiff und düsen zum Mars?
Ich glaube nicht, dass ich persönlich noch zum Mars fliegen werde. Dafür wird es doch wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Aber dass ich zum Mond fliege, ist durchaus eine Option.
Haben Sie einen Ratschlag an alle, die jetzt anfangen zu studieren? Sie haben selber Materialwissenschaften studiert. Sie können fließend Chinesisch, Russisch. Was würden Sie jungen Astronauten mit auf den Weg geben?
Also ich denke, ein Astronaut oder um Astronaut zu werden, braucht man eine gute Ausbildung. Man muss ein Allround-Talent sein. Ich denke, mathematisch, naturwissenschaftliche Fächer sind da ein idealer Startpunkt. Aber man benötigt auch Sozialkompetenz, weil die Raumfahrt lässt sich nur als Team erreichen. Und ja, heutzutage haben wir auf der ISS internationale Teams. Wir haben Russen, Amerikaner, Kanadier, Japaner, Europäer. In Zukunft werden wir auch Chinesen dabei haben oder vielleicht sogar auch Inder.
Matthias Maurer ist der 2. deutsche Astronaut bei der ESA momentan. Er wartet noch auf seine Mission. Sie wird aber kommen. Und solange können wir ihm folgen. Bei Twitter, sein Account nennt sich @explornaut.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Christian Ulmen twittert unter UlmenTV und er hat gestern den Hashtag der Untermensch ins Leben gerufen. Das ist jetzt nicht ein neuer Film von ihm, in dem er mitspielt, sondern ein Ergebnis einer Auseinandersetzung mit einem Rechtsanwalt. Einer, der auch in der AfD ist. Verena, du hast dir diesen Streit ein bisschen angeguckt. Wie ist es dazu gekommen?
Genau, also der Hintergrund ist der, Markus Roscher-Meinl, Rechtsanwalt mit Kanzleien in Berlin und Paderborn, hatte gestern getwittert, dass sich eine Berufsanfängerin mit mäßigen Noten, also 4+, kurzfristig entschlossen hätte, doch keine Stelle in seiner Kanzlei anzutreten, nachdem sie mitgekriegt hatte, dass er eben Mitglied in der AfD ist. Mhm. Das ging ein bisschen durchs Netz. Irgendwann hat Schauspieler Christian Ulmen das dann eben auch gesehen und verbreitet mit einem Kommentar: Respekt für eine junge Rechtsanwaltsanfängerin irgendwo in Paderborn, so geht Hoffnung. Das wurde dann wieder von vielen geliked und retweetet. Eine Nutzerin zollte der jungen angehenden Anwältin dann ebenfalls Respekt, woraufhin Rechtsanwalt Roscher meinte, sie würden sich also nicht vorher erkundigen, bei wem sie sich bewerben, obwohl das überall im Internet steht. Und daraufhin twittert Ulmen halt, sie hätte es ja rechtzeitig gemerkt, würde demnächst wohl nicht mehr auf den Rechtsextremisten-Check verzichten.
Ging das denn dann noch so eine Weile weiter hin und her?
Genau, das ging so weiter hin und her. Heute hat sich dann die AfD Lüneburg eingeschaltet und getwittert, @ulmenTV und Christian Ulmen als Schauspieler und Mensch überbewertet. Was wiederum Ulmen dann zu dem Tweet brachte: Mit der AfD kann man nun endlich wieder in seiner Eigenschaft Mensch zu sein überbewertet werden. Hashtag der Untermensch.
Kleiner Twitter-Streit zwischen Christian Ulm und dem Rechtsanwalt, der in der AfD ist. Könnt ihr nachlesen unter Hashtag der Untermensch.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Deutschland soll sicherer werden. Das Bundeskriminalamt hat heute eine neue Software vorgestellt, die mögliche Gefährder und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, ermitteln soll. Im Fall des Anschlags von Berlin hätte so eine Software vielleicht was gebracht. Man weiß es nicht. Ja, der Attentäter, er wurde ja von den Behörden falsch eingeschätzt. Was diese Software, die neu vorgestellt wurde, genau kann, das habe ich heute mit dem ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg besprochen. Ich wollte von ihm zuerst wissen, wie das BKA denn aktuell bemisst, wie gefährlich eine Person ist.
Also es gibt ein 8-Stufen-Modell, das im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum hier in Berlin Treptow angewandt wird. Das richtet sich aber immer sozusagen nach dem Sachverhalt und nicht nach der Person. Also wenn man erfährt, ein Gefährder hat eine Waffe sich beschafft, dann bewertet man die Waffe und was der damit tun könnte, aber nicht die Person und was man schon über die Person weiß. Und mit einer neuen Software will man nun künftig eben auch beides miteinander kombinieren, also die Gefährlichkeit der Person aufgrund aller möglichen Daten, die man über die Gefährder einspeist in eine Datenbank und dann eben in Verbindung mit diesem Sachverhalt.
Wie soll diese Software genau aussehen? Sie wurde entwickelt mit der Uni Konstanz zusammen mit dem Bundeskriminalamt. Was kann die?
Ja, die arbeitet so, dass der Computer, die Software, eben mit möglichst vielen Angaben über eine Person gefüttert werden muss. Biografische Angaben, alles Mögliche, was man weiß über mögliche Straftaten, über Personen, mit der derjenige vernetzt ist. Und auf diese Weise soll die Software dann eben in der Lage sein, das Risiko, das von einem Gefährder ausgeht, besser zu bewerten. Und das Ganze dann eben in Verbindung mit einer Ampel, die den Gefährder dann auf Rot oder auf Gelb einstuft, je nachdem, wie groß die Gefahr ist, die gerade von ihm ausgeht.
Das heißt, man füttert diese Software einfach mit Daten. Das hat man wohl bisher nicht gemacht, dass man diese Daten aufgeschrieben hat und dann unterm Strich zusammengezählt hat, aha, diese Person ist gefährlich?
Ja, man hat die Person natürlich immer wieder bewertet, auch aufgrund der ermittlungstechnischen Erkenntnisse, die man gewonnen hat. Aber man will eben jetzt dieses Software-Tool hinzuziehen. Und da geht es eben vor allem um biografische Angaben über die Person, Radikalisierungsverläufe und solche Angaben, die eben bisher nicht so eine große Rolle gespielt haben.
Bei diesem Ampelsystem, das Sie gerade beschrieben haben, wann geht die Ampel denn auf Rot und was wäre denn eine nicht so dramatische Stufe?
Ja, prinzipiell ist es so, dass jemand als Gefährder eingestuft wird, weil man ihm grundsätzlich zutraut, dass er einen Anschlag verüben will. Das ist die Voraussetzung quasi dafür, dass jemand überhaupt zum Gefährder wird. Aber dennoch gibt es trotzdem Unterschiede. Redet der darüber, ist ein konkreter Plan zu erkennen? In solchen Fällen würde man die Person auf Rot einstufen, wenn man also konkret damit rechnet, dass hier eine Gewalttat bevorsteht. Eben beispielsweise, weil sich jemand eine Waffe besorgt hat oder ein konkreter Anschlagsplan eben zu erkennen ist. Und in anderen Fällen würde man ihn eben runterstufen auf Gelb, weil man eben nicht damit rechnet, dass ein Anschlag unmittelbar bevorsteht.
Da höre ich aber immer noch so ein bisschen raus, es ist immer noch Ermessens- und Beurteilungssache.
Ja, am Ende ja, natürlich. Die Ermittler müssen im Endeffekt beurteilen, ob sie jemanden engmaschig beobachten, möglicherweise rund um die Uhr observieren, die Kommunikation abhören oder eben nicht. Das geht auch nur, wenn ein Ermittlungsrichter dem zustimmt. Das kann die Polizei nicht mal so eben machen. Und dafür muss sie eben auch gute Gründe vorlegen können. Aber letztlich bleibt es immer eine Ermessensentscheidung der Ermittler und da wird man auch in Zukunft vermutlich mal daneben liegen.
Was ist Ihre Einschätzung als Terrorismusexperte, Herr Götschenberg? Was kann diese Software, was wird sie bringen und hätte sie im Fall von Amri was gebracht?
Ja, das ist natürlich sehr spekulativ und in der Rückschau ist man immer schlauer. Man darf sich in einem Punkt nichts vormachen. Sicherlich werden die Methoden besser. Wir diskutieren jetzt auch über Fußfesseln, über alle möglichen Dinge, mit denen wir hoffen, eben diese Gruppe der Gefährder besser in Schach halten und besser bewerten zu können. Aber am Ende können die Beamten auch nur das bewerten, was sie mitbekommen. Und eins haben wir auch gemerkt, Gefährder, Terroristen werden schlauer, raffinierter in ihren Methoden, nutzen natürlich auch die Möglichkeiten der Digitalisierung, kommunizieren über verschlüsselte Kommunikationswege wie Messenger-Dienste, damit eben die Polizei nicht alles mitbekommt. Und das wird natürlich auch in Zukunft ein Problem bleiben.
Nur noch eine Recherchefrage, Herr Götschenberg. Die Gefährder werden jetzt immer, so glaube ich, mit 500 oder grob eingeordnet. Mhm. Können Sie uns eine aktuelle Zahl dazu liefern?
Die aktuelle Zahl ist 570. Das ist die neueste Zahl, die das BKA geliefert hat. Aber man muss eben wissen, dass die Hälfte dieser Gefährder eben nicht in Deutschland sich befindet, sondern überwiegend in den Kampfgebieten in Syrien und im Irak. Und von dieser Hälfte, die in Deutschland sich befindet, sind wiederum 90 im Gefängnis. Also es bleiben zwar immer noch eine ganze Menge übrig, aber eben längst nicht so viele.
Ja, rund 150, ob das jetzt beruhigt oder nicht, diese Zahl ist eine andere Frage. Eine Risikobewertungssoftware hat das BKA heute vorgestellt. Sie nennt sich Radar IT und soll Ermittlern helfen, Gefährder zu finden. Informationen waren das von unserem Terrorismusexperten von Michael Götschenberg.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden über Körpergröße an dieser Stelle. Wladimir Putin, 1,70. François Hollande, auch 1,70. Beide größer als Nicolas Sarkozy. Angela Merkel dagegen, gutes Mittelmaß für eine Frau in Deutschland, 1,65. Und die britische Premierministerin Theresa May, 1,72. Relativ groß dann auch wieder im Vergleich. Es ist nun mal so, an der Körpergröße, da kannst du nicht viel dran rumdrehen. Das hat mit den Genen zu tun. Jetzt gibt's aber eine neue Studie, die unsere Körpergröße mit den Genen eben vergleicht. Verena von Keitz, du hast dir das ein bisschen näher angeschaut. Was haben die denn die Forscher da rausgefunden?
Ja, ein großes internationales Forschungsteam hat herausgefunden, dass es besonders seltene Varianten von bestimmten Genen sind, die bewirken, ob du so richtig in die Höhe schießt. Also es ist relativ komplex, das Thema. Die Forscher haben sich von 710.000 Probanden aus der ganzen Welt die Gene vorgeknöpft, von denen bekannt ist, dass sie einen Einfluss auf die Größe haben. Da kennt man heute so ungefähr 700 Varianten. Mhm. Insgesamt sind es aber noch mehr. Und bei etwa 80 sehr seltene Varianten, ist es so, wenn du eine davon hast, dann wirst du 1 bis 2 Zentimeter größer, als wenn du eine andere Variante von dem Gen hast, das in der Bevölkerung viel weiter verbreitet ist.
Das ist aber wahnsinnig wenig, oder? 2 Zentimeter,
das ist ja gar nichts. Das klingt erstmal nicht so viel, ne? Für sich genommen nicht, aber das ist eben auch nur ein einziges Gen. Ich habe ja gerade schon gesagt, 700 Varianten sind bekannt und das ist eben auch schon sehr, sehr viel mehr, als andere Genvarianten hervorrufen. Also andere Gene haben dann eher so ein Spielraum in ihren verschiedenen Varianten von etwa 1 Millimeter Größenunterschied, den sie machen.
Schön, also da gibt es dieses Gen. Wie kommt es jetzt dazu, dass die Leute dadurch größer werden?
Kannst du dir so vorstellen, als Beispiel, eine Genvariante sorgt zum Beispiel dafür, dass ziemlich viel Wachstumshormone im Blut rumdümpeln, weil diese Genvariante weniger eines bestimmten Proteins bildet. Und dieses Protein unterdrückt normalerweise die Bildung von Wachstumsfaktoren. Wenn du weniger davon hast, sind mehr Wachstumsfaktoren bei dir drin und damit wirst du dann eben größer.
Also Körpergröße ist, wie du es beschreibst, Natur gegeben ebenso. Aber man hört auch immer wieder, die Menschen werden immer größer heutzutage und das kann ja nicht an den Genen liegen, oder?
Auf jeden Fall nicht nur. Es ist ja so, Gene geben irgendwie so einen Spielraum vor und dann hast du die Lebensbedingungen, die haben eben auch einen Einfluss, wie stark sich Gene ausprägen können. Und auch bei der Körpergröße sehen Forscher einen ganz klaren Einfluss der Lebensbedingungen. Also hast du genug zu essen? Gibt es viele Krankheiten? Wie ist die gesundheitliche Versorgung? Zum Teil scheint sogar einen Einfluss zu haben, ob du als Jugendlicher Stress hast, weil du dann schneller in die Pubertät kommst und dann irgendwie früher aufhörst zu wachsen. All das, wie gesagt, hat Einfluss auf das Wachstum. Und Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel europäische Männer in der Zeit von 1870 bis 1980, also in 110 Jahren, im Durchschnitt 11 Zentimeter größer geworden sind. Heißt so viel wie 1 Zentimeter pro Jahrzehnt.
Geht es denn eigentlich dann immer so weiter? Also muss man beim Basketball irgendwann den Korb höher hängen, weil wir alle plötzlich 2 Meter groß sind?
Wahrscheinlich nicht. Also Forscher gehen eigentlich davon aus, im Übrigen seit 1980 tut sich hier in der Gegend im Größenwachstum gar nicht mehr so viel. Mhm. Und dass es wahrscheinlich so eine Art Maximalwert gibt, der genetisch vorgegeben ist und wenn alles super läuft und dann geht da irgendwann nichts mehr drüber hinaus. Was man vielleicht auch daran sieht, dass es im Laufe der Geschichte immer wieder mal in die eine Richtung ging und dann aber wieder in die andere. Und auch jetzt gibt es in manchen Ländern wieder eine andere Entwicklung. Vor 150 Jahren waren die US-Amerikaner im Durchschnitt 7 Zentimeter größer als die Europäer. Und das ist inzwischen andersrum. Die Amerikaner werden seit einiger Zeit wieder kleiner.
Außer bei Trump.
Ja.
Die Körpergröße wird beeinflusst von Genen und von Lebensumständen. Das haben die Forscher jetzt nochmal genauer analysiert. Körpergröße bei dir?
1,64.
1,89.
Boah, du bist so überdurchschnittlich.
Gewonnen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn die Wand zurückpinkelt, dann ist meist was faul, denn dann durften wir an die Ecke oder an die Wand nicht hinmachen. Wasserabweisender Lack gibt's in manchen Städten schon. Warum? Weil die Städte eben ein Problem mit Urin haben. Das stinkt, das ist ätzend, das ist ekelig. Dabei gibt's ja auch die schöne Seite des Urins. In Paris, da gibt's öffentliche Toiletten. Ja, da wird der Urin gleich kompostiert, wenn man da drauf macht. Das ist sicherlich was Gutes. Deswegen hat der Radiowissen-Reporter Martin Grinner sich mal um die gute Seite des Urins gekümmert.
Also, ich habe heute mal mitgezählt. Während dieser Beitrag entstanden ist, habe ich 1,5 Liter Wasser und 2 Tassen Kaffee getrunken. 5-mal musste ich dabei pinkeln gehen. Naja, Primanerblase, ich gebe es zu. Und dafür bin ich dann natürlich jedes Mal aufs Klo gelaufen, wie sich das gehört. Aber hey, jetzt mal ehrlich gesagt, eigentlich ist das schon eine ganz schöne Verschwendung, oder?
Ich hatte mal eine fiese Entzündung unter meinen beiden Füßen und da hat mein homöopathischer Arzt Urin in meinen Rücken eingespritzt, um die Entzündung zu hemmen.
Der eigene Urin hat ja angeblich eine therapeutische Wirkung. Das kennen wir alle. Er soll gegen Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis und allergische Ekzeme helfen.
Ich habe halt einfach dieses kleine Gefäß, was er mir gegeben hat, vollgemacht und hatte die Spritze reingezogen und mir in den Rücken gerammt. Aber das war nicht besonders schlimm. Es war halt eine ganz normale Spritze. Das hat ja keinen Unterschied gemacht, ob da jetzt irgendein Medikament drin ist oder halt mein eigener Urin.
Na, ich fürchte allerdings, damit das wirklich hilft, muss man auch irgendwie daran glauben. Mal so einen Schuss Mittelstrahlurin am frühen Morgen trinken. Ja, das könnte ich mir gerade noch vorstellen. Aber hey Leute, eine Injektion in den Muskel? Nee, nein danke. Dann sollte ich meinen Urin vielleicht doch lieber spenden.
Der Urin ist eine wertvolle Nährstofflösung. Das heißt, dass Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, über das Essen auch wieder über Urin ausgeschieden wird.
Sagt der Umweltingenieur Bastian Etter von der Schweizer Wasserforschungsanstalt IAWAG.
Darunter sind Stickstoff oder Phosphor oder Kalium zum Beispiel. Und die können als Dünger eingesetzt werden.
Mein Urin ist also ein wichtiger Rohstoff, menschliche Gülle. In Südafrika haben das die Leute erkannt. In Durban zum Beispiel wird der Urin der Leute gesammelt, aufbereitet und dann auf die Felder gebracht, erzählt Chris Buckley von der University of KwaZulu-Natal.
Man muss sich das mal vorstellen. In Afrika enthält der Urin aller Menschen mehr Nährstoffe als die gesamte Düngermenge, die auf diesem Kontinent ausgebracht wird. Wenn alle Bauern den Urin aller Bürger nutzen würden, hätten sie deutliche Ertragszuwächse.
Bei dieser Düngerproduktion kommt es jetzt natürlich vor allem auf die wenigen Feststoffe im Urin an. Der größte Teil aber, das Wasser, wird dabei verdampft. Den könnte man allerdings auch wieder gebrauchen.
Bier aus Pipi, das gibt es in der belgischen Stadt Gent.
Naja, den Belgiern graust es mal wieder vor gar nichts. Forscher der Universität Gent haben dort bei einem Volksfest spezielle Pissoirs aufgestellt, in denen der Urin der ortsansässigen Suffköpfe gesammelt wurde. Noch vor Ort wurde er dann gereinigt und gefiltert.
Und aus diesem Wasser wird jetzt wieder Bier gebraut. Eine regionale Brauerei hat das Pipi-Wasser schon abgeholt. Das belgische Team experimentiert schon eine Weile an ihrer Erfindung herum. Mittlerweile läuft die Filteranlage auch mit Sonnenenergie.
Statt dem Strom aus der Sonne könnten die Forscher jetzt allerdings auch den Piesel benutzen, um Energie zu gewinnen. Aus meinen Ausscheidungen kann man nämlich auch Strom gewinnen.
The project is all about generating electricity from waste material. In other words, turning waste into something really, really useful.
Ioannis Hieropoulos vom Bristol Robotics Laboratory hat mit seinen Kollegen eine Anlage gebaut, in der der Urin von Mikroben zersetzt wird und dabei immerhin so viel Energie freisetzt, dass er damit ein Handy aufladen konnte.
At the moment we are at a stage where we have powered a number of electronic devices as standalone demonstrations. And we've got to the point that we can now power up a mobile phone, a normal mobile phone.
Sie konnten das Handy einschalten, hochfahren und sogar einen Anruf damit machen. Danach war der Saft allerdings schon wieder alle. In Zukunft träumen die Forscher allerdings davon, dass Roboter standardmäßig unseren Urin als Energiequelle nutzen. Sie könnten dann an öffentlichen Toiletten auftanken, Phosphor und Kalium auf die Felder bringen, ein Fläschchen Urinbier servieren und darauf warten, dass bei uns unten neuer Sprit rausläuft. Willkommen also in der schönen neuen Pissewelt.
Gutes aus Urin. Falls ihr noch mehr Praxistipps braucht, weiß ja nicht, was ihr damit anstellen wollt, mail@deradiowissen.de. Wir leiten das gerne an deradiowissen-Reporter Martin Grinner weiter.
Deradiowissen. Redaktionskonferenz.
Das war auf jeden Fall ein Treffen mit Brisanz heute. Angela Merkel und Erdogan in der Türkei. Eine Stunde war angesetzt. Es sind dann zwei geworden, weil viel besprochen wurde.
Also ich habe von meiner Seite aus darauf hingewiesen, dass natürlich gerade in einer solchen Phase des tiefgreifenden politischen Umbruchs alles getan werden muss, um eben die Gewaltenteilung und vor allen Dingen auch die Meinungsfreiheit, die Vielfalt der Gesellschaft weiter gewahrt sein muss.
Also durchaus kritische Töne da von Angela Merkel. Was noch dabei rumgekommen ist bei diesem Gespräch, fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Reinhard Baumgarten in Istanbul. Ging es um Harmonie, ging es um Kritik? Welche Überschrift würdest du diesem Treffen geben heute?
Ja, ich denke, es ging einfach um eine atmosphärische Verbesserung, um Klimaverbesserung. Mhm. Das würde ich mal so sagen. Klimaverbesserung zwischen Berlin und Ankara. Wir haben ja doch viele Monate jetzt hinter uns, wo es immer nur schlechter wurde, immer nur bergab ging. Angefangen mit der Armenien-Resolution im Juni vergangenen Jahres. Dann natürlich der Putschversuch in der Türkei. Und die Türkei hat sich beklagt, zu wenig Solidarität erfahren zu haben. Und die Spannungen wurden höher. Incirlik war ein Knackpunkt und ein schwieriges Thema. Und heute ging es, glaube ich, wirklich in erster Linie um eine Klimaverbesserung. Dann wollte Frau Merkel ausloten, sag Recep, wie hältst du es mit dem Flüchtlingspakt? Und ich glaube, dass sie bisher ganz zufrieden war. Jetzt sehe ich hier auf meinem Bildschirm, gibt es gerade die Pressekonferenz zwischen Angela Merkel und Binali Yıldırım, das ist der türkische Regierungschef.
Was kam konkret dabei rum? Was denkt Erdogan über den Flüchtlingspakt?
Er hat sich dazu gar nicht geäußert. Die Kanzlerin hat sich geäußert. Sie hat gesagt, es ist bereits sind 2,2 Milliarden Euro auf den Weg gebracht worden in Form von Projekten. Davon sind konkret in der Türkei 750 Millionen angekommen. Herr Erdogan hat sich das angehört. Also die Drohungen, die ja immer wieder ausgestoßen werden. Wenn ihr nicht das und das tut, dann ist der Flüchtlingspakt am Ende, dann kündigen wir den Flüchtlingspakt und so weiter. Davon war zumindest in der PK mit Präsident Erdogan nicht die Rede.
Hm. Wie haben die beiden aufeinander gewirkt? Wenn du hast das Klima schon angesprochen, haben die beide ihre Position klar gemacht oder gab es ein freundliches Shake Hands? Gab es ein bisschen mehr?
Ich weiß nicht, ob es wirklich freundlich war. Es war nicht abweisend. Es war eher geschäftsmäßig. Es war ja der insgesamt 9. Besuch von Kanzlerin Merkel in der Türkei. Und die beiden kennen sich ja jetzt auch einigermaßen. Sie treffen sich ja auch bei internationalen Großveranstaltungen. Vorletztes Jahr im November 2015 hatten wir ja hier den G20-Gipfel. Mhm. Und letztes Jahr im Mai hatten wir hier den humanitären Gipfel von den Vereinten Nationen. Merkel war beides mal da. Also es war geschäftsmäßig, aber in keiner Weise unfreundlich.
In Deutschland haben Dutzende türkische Soldaten vom NATO-Stützpunkt Asyl beantragt. Erdogan will, dass die Anträge abgelehnt werden. Was war mit diesem Thema? Haben die Gespräche über dieses Thema stattgefunden?
Davon gehe ich fest aus, denn das wurde angesprochen von einer türkischen Journalistin. Sie hat die Frage an Frau Merkel gerichtet, warum Deutschland da so zögerlich ist. Und die Kanzlerin hat gesagt, naja, das ist eben ein Teil der Gewaltenteilung. Bei uns gibt es eben eine unabhängige Justiz und wenn jemand schutzsuchend ist und einen Asylantrag stellt, dann wird das von Gerichten geprüft und darauf kann die Politik keinen Einfluss nehmen. Mhm. Woraufhin Herr Erdogan das Wort ergriff und sagte, ja, das sehe er auch so. Die beiden Ministerien, deutsche und türkische Justizbeamte, würden darüber ja auch im Austausch stehen. Aber er wünschte sich, das war das Entscheidende, dass Deutschland da einfach ein bisschen mehr Gas gibt, dass Deutschland das ein bisschen beschleunigt. Das dauert alles zu lange. Er sagt, nicht heute, sondern im Vorfeld, es seien 4.000 bis 5.000 Akten und Dossiers nach Deutschland geschickt worden. Da geht es meistens um Gülen-Anhänger. Und da sagt er auch mit Blick auf die PKK, auch da wünscht er sich einfach, dass Deutschland da entschlossener gegen diese PKK-Sympathisanten und Anhänger vorgeht.
Wie geht's weiter mit der Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei? Wurde das heute auch ein bisschen deutlich?
Also beide haben gesagt, es war ein gutes Gespräch. Es wurden auch kontroverse Themen ernsthaft angesprochen. Es herrschte keine komplette Übereinstimmung. Davon war das, glaube ich, weit entfernt, dieses Gespräch. Aber dann sagte auch der Präsident Erdogan, es sei wichtig, dieser Besuch. Und es habe sicherlich auch zur Verbesserung der türkisch-deutschen Beziehungen beigetragen. Und ganz zum Schluss sagte er dann auf Deutsch, Dankeschön.
Angela Merkel und Recep Tayyip Erdogan haben sich heute in Ankara getroffen. Merkel hat klare Worte gefunden beim Thema Rechtsstaat zum Beispiel. Sie unterstreicht aber auch, wie wichtig ihr die Zusammenarbeit mit der Türkei ist.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Sie schützen die Schwachen und bekämpfen das Böse. Superhelden sollten eigentlich Vorbilder sein. Eine neue US-Studie zeigt aber, dass zumindest 3- bis 6-Jährige nicht von TV-Serien wie Superman, Spider-Man oder Captain America profitieren. Die Forscher haben die Eltern von 240 Kindergartenkindern im Abstand von einem Jahr befragt. Sie sollten sagen, auf welche Superhelden ihre Kinder stehen und wie es bei ihnen mit aggressivem Verhalten aussieht. Auch die Kinder sollten ihre liebsten Superhelden nennen und sagen, was sie an ihnen toll finden. Vor allem bei Jungen zeigte sich laut der Studie, dass sie innerhalb des Jahres körperlich und verbal deutlich aggressiver wurden, je mehr sie sich mit Superhelden beschäftigten. Bei Mädchen vergrößerte sich die Aggressivität nicht so stark, möglicherweise weil es viel weniger Superheldinnen gibt. Sozialpsychologen gehen davon aus, dass Superheldenfilme Kinder vor allem deswegen aggressiver machen, weil sie Gewalt legitimieren. Der kalifornische Schweinswal ist mit seinen 40 Kilo der kleinste Meeressäuger der Welt und bald schon könnte er aussterben. Laut dem Komitee zur Rettung der Schweinswale gibt es nur noch etwa 30 Exemplare. In einem Bericht schreiben die Forscher, wenn sich nicht schnell etwas ändere, sei der kalifornische Schweinswal in maximal 5 Jahren ausgestorben. Die Tiere leben in einem kleinen Gebiet im Golf von Kalifornien im Nordwesten Mexikos. Die Behörden da sagen, dass ihr Rückgang vor allem mit Fischernetzen zu tun hat. Im Golf von Kalifornien sind viele Fischer illegal unterwegs, auf der Jagd nach einem seltenen Speisefisch, den sie für viel Geld nach China verkaufen. Die Tierschützer wollen jetzt einige Schweinswale umsiedeln, und zwar in eine ruhige Region im Golf von Kalifornien, damit sich die Tiere vermehren können. Der Schweinswalumzug soll im Oktober losgehen. Regionale und gentechnikfreie Sojaprodukte werden immer beliebter, nicht nur bei Vegetariern und Veganern. Deswegen wollen Forscher der Uni Hohenheim bei Stuttgart den Sojaanbau in Deutschland vorantreiben. Zusammen mit einem Bio-Tofu-Hersteller untersuchen sie seit einem Jahr, welche Sorten besonders gut mit dem Klima hier klarkommen, vor allem mit kurzen und kühlen Sommern. Da eignen sich frühreife Sojastämme besonders gut. Bei dem Experiment haben mehr als 2400 Landwirte, Hobby- und Profigärtner mitgemacht. Sie sollten Soja säen, ernten und schließlich Proben an die Forscher schicken. Die zeigen sich nach einer ersten Auswertung zufrieden. Sie haben mehrere frühreife Sorten gefunden. Besonders geeignet für den Anbau ist demnach das Rheintal, aber auch die Regionen um Berlin, Leipzig und Magdeburg sowie das Donautal in Bayern. Außerdem haben die Forscher besonders eiweißreiche Sojabohnen identifiziert, die gute Voraussetzungen für die Tofu-Herstellung mitbringen. Ob das auch wirklich klappt, prüft jetzt der Tofu-Hersteller. Parallel wollen die Forscher die favorisierten Sorten dieses Frühjahr nochmal anbauen, um den Ertrag zu untersuchen.
D-Radio Wissen.
Zeit für die richtig großen Fragen im Leben. Was ist bloß los mit der EU? Brexit, Parteien, die für den Austritt aus der EU sind, immer mehr Europa-Crasher, Europa-Skeptiker, ein US-Präsident, dem Handelsbeziehungen zur EU nicht ganz so wichtig sind und mittendrin Günther Oettinger. EU-Kommissar für Haushalt, für Personal. Oettinger hat der deutschen Presseagentur neulich gesagt, die Amtsübernahme des US-Präsidenten Donald Trump ist eine historische Chance für die EU. Inwiefern Donald Trump der EU weiterhelfen kann, das wollte ich heute höchstpersönlich von Günther Oettinger wissen.
Donald Trump wird mit Sicherheit America First praktizieren. Das heißt, wenn America First ist, dann ist Europa Second oder Third oder Nothing. Und deswegen muss Europa erwachsen werden. Von den Verteidigungsausgaben über die Bündelung der Entwicklungshilfe, von der Stärkung unseres eigenen Binnenmarktes über die Erschließung anderer Märkte durch Handelsabkommen, muss Europa sehen, dass die Amerikaner vielleicht Partner bleiben, aber unter Trump verstärkt ein Wettbewerber, eine Konkurrenz für uns werden. Und zum Zweiten, ich bin sicher, der Präsident liebt ein Spiel, das heißt Teile und Herrsche. Divide et impera. Und es geht nur, wenn wir uns auf das Spiel einlassen. Das müssen wir vermeiden. Gemeinsamkeit ist gefragt. Nicht spalten, sondern gemeinsame Interessen wahrnehmen, solidarisch sein, eine Union werden, die gerade jetzt als Union gefragt ist.
Ist es was, das, was Sie alles beschrieben haben gerade, was die EU momentan schon kann? Oder ist es was, was die EU gerade ganz neu lernen muss?
Wir können es. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten erfahren, wie vorteilhaft der Binnenmarkt ist. Nehmen Sie an, hier von Köln aus, der Hafen Rotterdam, der Hafen Antwerpen, die Industrieregion mit Lüttich, mit Maastricht, entlang des Rheins. Aber wir haben in den letzten Jahren zum Teil auch ein bisschen viel Egoismus gepflegt. Mitgliedstaaten für sich alleine, Aufgaben, die einer hat, werden vom anderen negiert, nehmen sie Flüchtlingsaufgaben. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir uns an unsere Prinzipien erinnern und solidarisch sind.
Beunruhigt Sie Donald Trump ein bisschen?
Man ist überrascht, was er jeden Tag tweetet. Und wie er mit der Brechstange vorgeht. Ich würde sagen, beunruhigt bin ich nicht. Aber es ist eine Zeit, in der Europa auf dem Prüfstand steht. Mhm. Wenn wir uns bewähren, haben wir keinen Grund zur Unruhe. Wenn wir versagen, dann wird Europa benachteiligt von der Entwicklung.
Und dieser Prüfstand geht noch weiter. Der Brexit, in den Niederlanden stehen Wahlen an, wo die Rechtspopulisten gute Chancen haben. Dann gibt es Wahlen in Frankreich. Marine Le Pen, Front National, ist für den Austritt aus der EU. Was muss passieren, damit Europa in diesem Jahr nicht komplett auseinanderfällt?
Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass in Holland, in den Niederlanden, die 4, 5 demokratischen Kräfte nötigenfalls eine Mehrparteienregierung bilden, um Wilders nicht in die Regierung zu lassen. Und ich bin mir sicher, in Frankreich wird im zweiten Wahlgang das gesamte demokratische Spektrum von linken Sozialdemokraten bis zu Konservativen den demokratischen Kandidaten im zweiten Wahlgang mittragen. In Deutschland bin ich mir auch sicher, dass wir eine demokratische Regierung, eine gute, stabile Regierung hinbekommen werden. Warten wir ab Italien, Österreich. Es könnte sein, dass Europa zum Jahresende diese Worst-Case-Szenarien vermeiden konnte und gestärkt hervorgeht.
Verstehe ich Sie da aber richtig, dass Sie glauben, dass das eine Stärke ist, die Europa gerade selbst bewältigen kann?
Ja, Europa muss erwachsen werden. Andere werden uns dabei nur eingeschränkt helfen. Andere wünschen uns, dass wir stark bleiben oder stark werden. Die Norweger, die Schweizer, die Serben. Aber in einer Welt des Wettbewerbs schauen die Chinesen, schauen die Asiaten generell, schauen die Amerikaner mit Argwohn und mit Interesse auf die europäische Entwicklung. Und wenn wir Schwäche zeigen, wird sie von den anderen ausgenutzt.
Lassen Sie uns kurz noch bei den Chinesen bleiben. Sie haben zuletzt für Aufsehen gesorgt und für Kritik gesorgt, weil sie Chinesen als Schlitzaugen bezeichnet haben, haben sich auch über Frauen und Homo-Ehe lustig gemacht. Sie haben das auch wieder klargestellt, das muss man auch sagen. Die EU steht aber nun mal für Offenheit und für Toleranz und für ein tolerantes Miteinander, das Sie auch schon erwähnt haben. Inwiefern sind Sie eigentlich der Richtige, um diese Werte so zu verkörpern und für die zu kämpfen?
Ich habe ja eine langjährige Geschichte in der Politik. Wenn Sie in Baden-Württemberg sich umhören, im Landtag, in der Öffentlichkeit, bei Gewerkschaften, bei Kirchen. Ich war als Abgeordneter und Regierungschef immer für Toleranz, für Liberalität, für Offenheit, für Förderung von Minderheiten. Und in den letzten 7 Jahren für Brüssel gilt dies genauso. Ich habe 5 Jahre die Energie zu verantworten gehabt. Dort war Frauenförderung mir wichtig. Im digitalen Sektor ebenso Offenheit für Software-Ingenieure von außerhalb Europas. Das heißt, ich glaube, dass man mir auf meinem Lebensweg nirgendwo unterstellen kann, dass ich intolerant wäre oder dass ich irgendwo arrogant wäre oder Menschen, die anders denken, anders ticken, anders sind, ablehne. Im Gegenteil.
Günther Oettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal seit 2017. Seit dem Januar hat er diesen Job über seine Sicht der EU, die, wie ihr mitbekommen habt, stark von wirtschaftlichen Vorteilen der Europäischen Union geprägt ist. Hashtag Binnenmarkt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir bleiben für den Moment in Österreich. Stille weit weg in den Bergen. Es duftet fein, eine weiße Kapelle, halb in den Berg gebaut, viel Platz dort, tolle Sicht über ein Tal. Da oben in der Gemeinde Saalfelden, dort wird ein Eremit, also ein Christ, der in der Einsamkeit die Nähe Gottes findet, gesucht. Das ist eine Stellenanzeige, auf die wir gestoßen sind. Man kann sich bewerben noch bis Mitte Februar. Ich habe heute mit Pfarrer Alois Moser gesprochen und wollte mal von ihm wissen, welche Voraussetzungen man mitbringen sollte, wenn man sich dort als Eremit bewerben will.
Ja, können muss er eigentlich nicht so viel, außer dass er mit sich selbst können muss. Ja, weil er ist natürlich da oben ein Stück weit in der Abgeschiedenheit und Einsamkeit.
Gibt's Wasser da oben?
Es gibt kein fließendes Wasser, sondern nur das Wasser, das er sich selber hinaufträgt. Mhm. Und das ist ein Fußweg von 30 Minuten circa.
Okay, das heißt, man muss auch ein bisschen sportlich sein, weil oder ganz viel Wasser hochtragen und dann hat man eine gute Woche. Oder man muss halt immer wieder runtergehen ins Dorf und Wasser holen.
Genau, man muss immer wiederholen gehen.
Wie vertreibt man sich eigentlich als Eremit die Zeit dort?
Das ist eine gute Frage. Es ist sicherlich so, dass man mit sich selbst klarkommen muss. Dann wird man auch die Zeit gut nützen können. Das hängt dann davon ab, will ich die Einsamkeit, will ich die Ruhe haben, will ich diese Abgeschiedenheit haben und bin ich bereit, diejenigen ein Stück weit auch willkommen zu heißen, die da hinaufgehen. Mhm. Es ist ja ein Spazierweg und Wanderweg und an schöneren Tagen werden sicherlich immer Leute unterwegs sein, weil sie auch die Aussicht wunderbar genießen können von da oben.
Welche Funktion hat denn diese Person, die da oben lebt?
Funktion hat sie insofern, als sie bereit sein soll, wenn Menschen das Gespräch suchen, da zu sein, zuzuhören und einfach diese Einsiedelei auch in diesem Sinne als einen Ort zu machen, der für Menschen ein guter Ort sein soll.
Also Austausch, man muss wahrscheinlich kein Termin.
Ja, muss. Das ist eben, ich kann nicht über einen Menschen reden, wie er es machen muss. Es muss für ihn eine stimmige Geschichte sein. Mhm. Der andere hat vielleicht mehr mit Kontakt und ist mehr präsent, also vor dem Haus. Ein anderer lässt sich mehr oder weniger anklopfen. Also muss man selber initiativ werden, dass man den Einsiedler sprechen möchte oder so oder mit ihm Kontakt haben möchte. Ja.
Die Bewerbungszeit läuft noch aktuell. Ja, Sie suchen bis Mitte März, ne, wenn ich das so richtig gelesen habe.
Wir haben es ein bisschen jetzt noch, müssen wir es ein bisschen noch vorziehen, bis Ende Februar sozusagen. Mhm.
Wann sagen Sie denn, jetzt haben wir die richtige Person für diesen Einsiedlerjob gefunden?
Das weiß ich selber noch nicht, weil wir haben noch die Bewerbungen erst gesammelt, noch nicht besprochen.
Was sind da so für Leute dabei? Dürfen Sie das schon sagen?
Na, es sind verschiedenste Leute dabei, jüngere bis hin zu ältere. Natürlich tun sich Pensionisten leichter, weil es ja kein Einkommen gibt für diese Aufgabe. Also muss ja auch das selbst gelöst sein, wie er das machen kann. Das geht ja von April bis Oktober, November, wenn das Wetter schön ist. Und es sind also Pensionisten dabei, es sind jüngere Leute dabei, es sind Leute aus verschiedenen Ländern dabei, aus Deutschland, Österreich, aber auch aus Kanada, aus den USA, aus Irland, aus Spanien.
Also wollen anscheinend viele hin. Die Gemeinde Saalfelden in Österreich sucht einen Eremiten, also eine Person, die die Einsamkeit in den Bergen mag und dort in der Kapelle lebt. Ohne Strom, ohne Wasser bewerben könnt ihr euch noch bis Mitte Februar, hat uns der Pfarrer Alois Moser gerade erklärt. Das war die Redaktionskonferenz für heute an diesem fantastischen 2. Februar, an diesem Donnerstag mit Verena von Keitz und mit Thilo Jahn. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.